Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, geschätzte anwesende Pressevertreter, verehrte weitere Gäste. Es ist also mal wieder AfD-Parteitag. Und es finden mal wieder die üblichen Spielchen statt. Draußen vor der Halle tobt ein zu nicht geringen Teilen gewaltbereiter Mob, der diesmal gar keine Mühen gescheut hat, sogar speziell zu unserem Bundesparteitag einen 44-seitigen Reiseführer für Krawalltouristen herauszugeben, mit vielen freundlichen Insider-Tipps der sogenannten Antifaschisten, wie man unseren Parteitag am besten wörtlich angreifen kann. Inklusive nützlicher Hinweise, wie man am besten Fassaden versaubeutelt, verunziert mit Farbbeuteln, wie man Autos anzündet, wie man Wurfgeschosse bastelt und wirkungsvoll einsetzt und vielen anderen kostbaren Hinweisen mehr. Deutschland im Sommer 2018, ein halbes Jahrhundert nach 1968. Zielsetzung dieser von SPD, Linken, Grünen und DGB noch gepemperten linksterroristischen Dumpfbacken, uns AfDler wollen die das Fürchten lehren und idealerweise unseren Parteitag stören oder dafür sorgen, dass der gar nicht stattfinden kann. Ich sag's mal so, und man sieht es ja, das wird nichts. Wir lassen uns von dieser Antifa-Krawallerie nicht einschüchtern und wir ziehen unser Ding durch gegen alle Widerstände, wie wir das seit Jahren gewöhnt sind, liebe Freunde. Nichts anderes als das. Wie richtig wir liegen und wie wichtig und notwendig für unser Land wir sind, zeigt nicht zuletzt gerade diese Antifaschisten, die sogenannten, mit ihren gewalttätigen Methoden der Faschisten. Insofern kann man ihnen zurufen, habt Dank für eure Überzeugungsarbeit für uns. Drinnen in der Halle haben wir die Medienvertreter. Auch die treiben ihre üblichen und einige, ich betone einige, auch ihre üblen Spielchen. Die liegen natürlich vor allem darin, uns Zerstrittenheit und Entzweiung andichten zu wollen, um uns möglichst als uneinigen, zerstrittenen Haufen darstellen zu können. Die Stuttgarter Nachrichten, ich habe das die Tage gelesen, sprechen gar mal wieder von einer Zerreißprobe, zum wievielten Mal eigentlich, diesmal einer Zerreißprobe vorgeblich zwischen Wirtschaftsliberalen und Nationalkonservativen. Um nicht missverstanden zu werden und daran keinen Zweifel zu lassen, das ist legitim. Ich beklage das nicht. Journalismus hat durchaus die Aufgabe, das zu testen und kritisch zu berichten und zu schauen, wo Feuer unter dem Dach ist, sowieso. Nur, und das wird ja inzwischen auch immer mehr Vertretern der schreibenden und sendenden Zunft glasklar, liebe Pressevertreter, wenn Sie wirklich tiefe Zerstrittenheit, Zerrissenheit, wechselseitiges Misstrauen, programmatische Hilflosigkeit und echte Zerreißproben suchen, dann gehen Sie doch zu CDU, CSU, da finden Sie das in Hülle und Fülle, nicht bei uns. Und nahezu täglich wird es dort skurriler, dazu später noch ein paar Worte. Bei uns auf dem Bundesparteitag der AfD gibt es dagegen intensiven Diskurs um die besten Lösungen für die Zukunft unseres Landes. Sogar womöglich hier und da mal lebhaften Streit, aber nur in der Sache, weil die uns am Herzen liegt, weil wir aufrichtig die besten Lösungen für Deutschland und seine Menschen suchen. In der Sozialpolitik, in der Migrationspolitik, in der Energiepolitik, in der Finanzpolitik, in der Bildungspolitik, überall. Und weil es dazu unterschiedliche Lösungsansätze gibt und geben darf, gerade bei uns, eben weil es bei uns kein Meinungsdiktat gibt von oben und auch nicht geben soll. Da sind wir anders als die anderen. Da wird das von oben oktroyiert. Das gibt es bei uns in der Alternative für Deutschland nicht. Auch darin sind wir Alternative. Verehrte Pressevertreter, seien Sie uns also herzlich willkommen. Sie befinden sich bei der einzigen Alternative für Deutschland. Berichten Sie kritisch, aber fair, was sich hier zuträgt. Werden Sie Ihrer Chronistenpflicht gerecht. Informieren Sie über das Geschehen auf diesem Parteitag. Ein Thema, das mit Recht schon vor diesem Parteitag recht großes Interesse gefunden hat und auch bereits so manche Welle geschlagen hat, ist die bislang noch unvollendete Programmatik unserer jungen Partei in Fragen der Sozialpolitik, speziell der Rentenpolitik. Und ja, das stimmt, wir sind da noch nicht fertig. Und ich stelle zunächst einmal fest, das darf sein. Und das darf auch nach diesem Parteitag noch so sein. Das muss sogar nach diesem Parteitag noch so sein. Gerade in diesem zugleich hochsensiblen und hochkomplexen Bereich geht Gründlichkeit und Tiefe vor Schnelligkeit. Und wir lassen uns da nicht treiben. Wir müssen dazu klar und verbindlich aufgestellt sein, wenn wir eines Tages in Regierungsverantwortung gehen. Und dieser Tag wird kommen, liebe Freunde. Es ist aber absurd, uns hier eine offene Flanke vorzuwerfen, die vor allem die Altparteien, die mehr oder weniger lange hier seit etlichen Jahren regieren, selbst ganz offenkundig haben. Denn nicht eine dieser etablierten Altparteien, nicht eine hat ein glaubhaftes und tragfähiges Konzept zur Rentenpolitik. Es gibt kein Konzept der Altparteien, dem die Zwangsbeitragszahler in die gesetzliche Rentenversicherung, mit dem sie auch nur halbwegs zufrieden sein könnten. Alle diese Parteien, liebe Freunde, gibt es seit Jahrzehnten. Einige von ihnen haben Rentenpolitik in all den Jahren aktiv gestaltet. Und keine von ihnen liefert eine überzeugende Antwort auf die Probleme, die in den nächsten 3 Jahrzehnten vor uns liegen. Und die rufen nun, die AfD hat ja kein Konzept. Mit Verlaub, wir arbeiten daran, und zwar auf einem Niveau, das diese Parteien in Jahrzehnten offenkundig nicht erreicht haben oder es schlicht verpennt haben. Gucken Sie sich mal an, was die CDU dazu hat. Die kommen noch heute, 20 Jahre nach Norbert Blüm, über dessen die Rente ist sicher nicht mehr hinaus. Ja, das galt übrigens durchaus für seine Rente, aber für einige andere Renten schon damals nicht mehr. Diese Parteien mögen sich also allesamt mal an die eigene Nase packen, bevor sie auf uns, eine gerade einmal 5 Jahre alte Partei, mit einem Finger weisen, während 4 Finger auf sie selbst zurückweisen, liebe Freunde. Die massive Rentenproblematik in Deutschland hat nun ganz gewiss nicht die Alternative für Deutschland zu verantworten, sondern die ist Resultat jahrzehntelanger Verschleppung der Altparteien aus Zeiten kommend, als die AfD noch nicht einmal als Gedanke existierte. Das wird wohl niemand ernsthaft bestreiten wollen. Es sind diese Parteien, die zu verantworten haben, wenn Rentner heute Pfandflaschen aus Müllcontainern sammeln müssen, um halbwegs über die Runden zu kommen. Das haben die zu verantworten und nicht wir. Diese Parteien sind wohl die Letzten, die oberlehrerhaft mit dem moralischen Zeigefinger auf uns weisen dürfen. Nun wäre es freilich unsererseits billig, wenn wir es denen gleich täten und auf deren Versagen hinwiesen, ohne selbst Lösungsansätze mit Substanz zu liefern. Und darum arbeiten wir daran, und zwar seit geraumer Zeit und in jüngster Zeit sehr intensiv. Und dabei kommen auch Ergebnisse heraus bei uns, weil wir nämlich Leute in unseren Reihen haben, die von der Materie etwas verstehen und die nun erste ausgearbeitete Lösungsansätze liefern. Da gibt es diverse Diskussionsbeiträge und Arbeitspapiere, die auch schon öffentlich vorgestellt wurden. Die kann man teilen und für gut befinden, zur Gänze oder in Teilen wiederum. Oder die kann man auch für weniger zielführend halten, je nach eigenem Denken dazu. Nur eines, das sage ich hier ganz klar, nur eines kann man ganz bestimmt nicht, nämlich sie geringschätzen, weil man anderer Meinung ist. Hier haben etliche Mitglieder nachgedacht, gerechnet, gearbeitet, sich die Mühe gemacht, ganz mehrheitlich ehrenamtlich übrigens, eine Konzeption zu entwickeln und manche auch komplett durchzurechnen, was kein Pappenstiel ist, sondern richtig viel Arbeit. Das ist zunächst einmal in hohem Maße wertzuschätzen, liebe Freunde. Und es ist übrigens auch nicht zu beklagen, wie es manche tun, dass es gleich mehrere Diskussionsbeiträge gibt, sondern das ist erfreulich, auch wenn sie zu Teilen unterschiedlichen Ansätzen folgen. Das sind allesamt substanzielle Beiträge zur innerparteilichen Meinungsbildung und zur späteren finalen Positionierung zum Thema. Und ich sage zur späteren finalen Positionierung. Von meiner Seite darum zunächst einmal an die, die es gemacht haben, hab Dank für die Arbeit. Das ist guter Dienst für die Partei, das ist guter Dienst für unser Land, das noch immer von einer konzeptions- und visionslosen Pseudo-Elite gesteuert wird, die sich wieder und wieder als zu langfristigem Denken völlig unfähig erweisen. Und nun schreiben einige Medienvertreter, waren gar nicht so wenige, insbesondere mir, müssten diese Beiträge aber doch inhaltlich geradezu die Zornesröte ins Gesicht treiben, denn sie trügen sehr deutlich staatspaternalistische Züge und das müsse mich als ausgewiesenen Wirtschaftsliberalen doch geradezu auf die Palme bringen. Dazu möchte ich mich etwas eingehender äußern, denn das erscheint mir hier notwendig. Zunächst, Zorn ist für mich auch da keine Kategorie. Ich bin denen, die da ihre Arbeitsergebnisse abliefern, ich habe es ja gesagt, hochgradig dankbar dafür. Dies auch dann, wenn ich inhaltlich teilweise tatsächlich anderer Auffassung bin. Und ja, das bin ich durchaus, wenn es um Fragen der Zukunft der Altersvorsorge in unserem Land geht. Ich halte es für zurückhaltend formuliert, einigermaßen sorglos, einem Staat, der das Migrationschaos angerichtet hat, der auch das Euro-Desaster zu verantworten hat, der eine Energiewende gegen alle Vernunft auf den Weg gebracht hat und durchzieht, tatsächlich die nahezu komplette Altersvorsorge seiner Bürger anzuvertrauen. Mein Misstrauen gegenüber staatlichen Lösungen ist sicherlich und aus vielerlei guten Gründen deutlich höher als das mancher Autoren dieser Arbeitspapiere. Das hat damit zu tun, dass ich als Finanzwissenschaftler mit Fragen der öffentlichen Haushalte durch Steuern, Beiträge und sonstige Abgaben seit 3 Jahrzehnten massiv befasst war. Und wenn man das tut, dann gelangt man geradezu zwangsläufig zu diesem Misstrauen gegenüber praktizierter Sozialpolitik, wie wir sie kennen. Meine Damen und Herren, der bestehende Sozialstaat, wie wir ihn haben, ist nicht sozial. Er ist in seinen Ergebnissen zu weiten Teilen geradezu asozial. Das ist das, was wir haben, und das ist das Problem. Der vorgebliche Sozialstaat zerstört durch enorme Abgabelasten in Form von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, die in nahezu keinem Land, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, so hoch sind wie bei uns in Deutschland, gesellschaftlich extrem wichtige soziale Kleinverbünde wie funktionierende Familien, die unter diesen Lasten nicht selten in die Knie gehen. Er hängt stattdessen Menschen wie Junkies an die Nadel eines vermeintlichen Sozialstaats, der mit all den hunderten Milliarden, die das sind pro Jahr, nicht im Entferntesten das leistet, was doch die eigentliche Aufgabe eines tragfähigen, echten Sozialstaates wäre, nämlich subsidiäre Hilfe für die Menschen in wirklicher Not, die aus den unterschiedlichsten Gründen und Lebensläufen ihr Dasein tatsächlich nicht ohne Hilfestellung bewältigt bekommen. Die fühlen sich verraten, verkauft und alleingelassen. Und liebe Freunde, da liegen Sie keineswegs falsch. Unser Staat nährt stattdessen unter anderem eine fette und verfettete Sozialindustrie mit einer geradezu krankenhaften Verwaltung. Krankenhaften, bitte um Nachsicht. Die gerade im Bereich der Rentenversicherung möglichst viele in das System hineinzwingen will, die das aus guten Gründen keineswegs wollen. Liebe Freunde, wir dürfen, wenn wir unserem Anspruch, eine wirkliche Alternative für Deutschland zu sein, gerecht werden wollen, nicht diesen Weg, den bereits ausnahmslos alle anderen Parteien beschreiten, ebenfalls betreten. Das heißt nun keineswegs, und das ist mir wichtig, das zu betonen, wie uns linke Ideologen geflissentlich unterstellen werden, künftig keine Sozialpolitik mehr zu machen und die Menschen sich einfach allesamt selbst zu überlassen. Um es ganz klar zu sagen, wir sind als AfD keine neoliberale, keine vulgärkapitalistische Partei und das werden wir auch nicht sein, wenn wir dem Irrweg der bislang praktizierten Sozialpolitik dort, wo sie falsch und verlogen ist, eine Absage erteilen. Das ist kein Neoliberalismus, liebe Freunde, sondern es ist uns aufgetragen, eine wirklich soziale Sozialpolitik an den Tag zu legen, eine Politik, die den Sorgen und Nöten des viel zitierten kleinen Mannes, des ganz normalen Arbeitnehmers, tatsächlich gerecht wird, anstatt ihn mit Steuern und Abgaben auszubeuten und ihm sodann vermeintlich großzügige staatliche Almosen zuteilwerden zu lassen. Das ist das, was passiert. Unentwegt passiert das. Kein Mensch redet in diesem Land darüber, die Grunderwerbsteuer abzuschaffen. Stattdessen reden sie von Baukindergeld. Das ist genau das Ding. Und dann sehen Sie sich das an, was die daraus machen. Das ist lächerlich, liebe Freunde. Tatsächlich Tatsächlich brauchen wir diese Ideologie nicht. Wir brauchen weder eine sozialistische noch eine neoliberale Sozialpolitik, sondern eine, die kluge Wegweisung der sozialen Marktwirtschaft wieder aufgreift und sich an elementarer Vernunft statt an dieser oder jener Ideologie orientiert, liebe Freunde. Es geht um eine zielgerichtete, auf die Bedürfnisse der wirklich Schwachen ausgerichtete Sozialpolitik in unserem Land. Das haben wir derzeit nicht. Hören wir also auf, diese uns Schellen umgehängten Klischees von sozialpaternalistisch links auf der einen Seite und neoliberal rechts auf der anderen Seite zu glauben und womöglich sie auch noch zu übernehmen. Fragen wir uns lieber mal, was schlicht Fakt ist, gerade in der Politik der Altersvorsorge, mit dessen Zukunft wir uns intensiv befassen. Fakt ist, dass der sogenannte kleine Mann, der einfache Arbeitnehmer, mit einem ganz normalen Durchschnittseinkommen in diesem Land, und hier verzeihen Sie mir bitte die ausnahmsweise derbe Wortwahl, verarscht wird nach Strich und Faden und bis zum geht nicht mehr. Und zwar gerade von jenen Linken, die vorgeben, sich für sein Wohlergehen und seine Interessen einzusetzen, ihm aber in ihrer kleptokratischen Gier noch das letzte Hemd nehmen. Das ist perfide, was die machen. Die meisten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlenden Menschen, und das sind in diesem Land 37,6 Millionen Menschen, dürften davon ausgehen, dass sie als Einzahlung in das System ihren Arbeitnehmerbeitrag entrichten und dafür später als Auszahlung eben ihre Altersrente beziehen. Und es wird ihnen suggeriert, damit erhielten sie eine gute Versorgung, die der Staat durch das Rentenversicherungssystem ihnen biete. Liebe Freunde, daran ist so gut wie alles falsch. De facto zahlt ein Arbeitnehmer Monat für Monat gleich dreimal in die Rentenversicherungssysteme ein. Neben seinem ausgewiesenen Arbeitnehmerbeitrag, den ja niemand in Zweifel zieht, zahlt er natürlich faktisch auch den Arbeitgeberbeitrag. Denn gäbe es diesen nicht, wären logischerweise die Löhne auf seine Arbeitsleistung, auf die ja der Arbeitgeberanteil entrichtet wird, entsprechend höher. Also trägt auch diesen Teil de facto der Arbeitnehmer, nämlich durch entsprechenden Lohnverzicht. Weiß jeder, der sich mit der Materie jemals etwas eingehender befasst hat. Da zahlt er schon zweimal. Doch damit keineswegs genug. Er zahlt ein drittes Mal. Es kommt hinzu, dass der mit weitem Abstand größte Posten im Bundeshaushalt, und das wissen nicht mehr alle, die Bezuschussung des Bundes an die Rentenversicherung ist. Gut 98 Milliarden Euro, das sind rund 30% des gesamten Bundeshaushaltes, werden benötigt, um alle Ausgaben des Rentenversicherungssystems leisten zu können. Sonst wäre das System schon lange zusammengebrochen. Das heißt im Klartext, der Arbeitnehmer zahlt natürlich auch noch mit seiner entrichteten Lohnsteuer in das Rentenversicherungssystem ein. Und das ist eine dritte Einzahlung. Und von dem Geld, das ihm dann noch im Geldbeutel verbleibt, zahlt er immer noch weiter ein. Mit jedem Einkauf im Supermarkt oder im Baumarkt, mit jeder Befüllung seines Autos mit Benzin an der Tankstelle, bedient er die laufenden Auszahlungen aus der Rentenversicherung. Und zwar nicht mit Kleckerbeiträgen. Einmal beispielhaft, um es ein bisschen zu illustrieren. Verdient ein Arbeitnehmer 3.000 Euro brutto, zahlt er aktuell 280 Euro Arbeitnehmeranteil in die GRV ein. Hinzu kommen weitere 280 Euro Arbeitgeberanteil, die aber natürlich Lohnbestandteil sind. Macht zusammen bereits 560 Euro. Er entrichtet darüber hinaus aber auch 425 Euro Lohnsteuer. Von diesen fließen weitere 54 Euro in den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung, den Anteil aus dem sogenannten Solidaritätszuschlag, auch das eine einzige Mogelpackung, noch nicht mitgerechnet. Bereits damit entrichtet er rund 612 Euro monatlich in das bestehende Rentenversicherungssystem bei 3.000 Euro brutto. Kauft er nun von dem ihm verbleibenden Nettoeinkommen Güter des täglichen Lebensbedarfs, kommen erkleckliche weitere Beträge hinzu. Betankt er etwa sein Auto an der Tankstelle mit 40 Liter Super bei einem unterstellten Benzinpreis von 1,50, zahlt er, ohne es zu merken, nochmal weitere fast 10 Euro ins Rentensystem ein, mit jeder Tankbefüllung seines Autos. Fährt er dann mit dem betankten Auto zum Baumarkt und er steht dort Waren zu einem Nettopreis von 150 Euro, sind die nächsten 5 Euro ins Rentensystem fällig. Im Supermarkt geht es dann weiter. Alles zur Freude des Finanzministers, hübsch unmerklich. Nur mit akribischer Führung eines Haushaltsbuchs und tieferer Kenntnis der Steuerverteilung auf die gebietskörperschaftlichen Ebenen, und liebe Freunde, wer hätte die schon, könnte der deutsche Michel die tatsächliche vollständige Summe all seiner Einzahlungen in das Rentensystem ermitteln. Was er ganz gewiss nicht tut. Er geht stattdessen regelhaft davon aus, seinen Arbeitnehmerbeitrag von dem kleinen Beispiel 280 Euro zu entrichten, und das war es dann. Und er hofft nun daraus eine spätere Rentenzahlung mit einer fairen kleinen Verzinsung, mindestens jedoch bei durchschnittlicher Lebenserwartung eine Rückzahlung seiner geleisteten Einzahlung. Die bekommt er aber nicht. Es ist ein lausig schlechtes Geschäft, was er da macht. Nicht zufällig werden all die Diskussionen um das garantierte Sicherungsniveau geführt, denn auch nur die Sicherung des bestehenden, bereits sehr niedrigen Rentensystems von 47,5% führt bis zum Jahr 2029 zu Ausgabensteigerungen, die innerhalb des bestehenden Systems nicht zu halbwegs akzeptablen Belastungen der Beitragszahler aufgefangen werden können, von höheren Leistungsniveaus wie den gerne angestrebten 50% ganz zu schweigen. Schon heute bekommt der viel zitierte Eckrentner nach hypothetischen 45 Beitragsjahren auf Basis des Medianeinkommens, also des Durchschnittseinkommens, gerade einmal eine Bruttorente von 1.370 Euro vor Abzug von 11% Sozialabgaben, die gehen ja noch ab. Es liegt dann natürlich auf der Hand, dass Millionen Menschen, übrigens gerade im Osten unseres Landes, die weder dieses Durchschnittseinkommen im Erwerbsleben erzielt haben, noch es auf die vollen 45 Beitragsjahre bringen, weil sie unterbrochene Erwerbsbiografien haben, heute längst eher die Regel, die die Ausnahme sind, dass die erheblich unter diesem bereits sehr kritischen Rentenniveau des Eckrentners liegen und in nicht geringer Zahl auf Rentenhöhen kommen, die jedem gewährte Grundsicherung im Alter nicht oder allenfalls marginal überschreiten. Mit vollem Recht fragen sich nun diese Menschen, die auch viele Jahrzehnte und oft alles andere als einfachen Bedingungen geschuftet und in das System eingezahlt haben, ob die beklagenswert geringe Differenz zur Grundsicherung, wenn sie die überhaupt erreichen, ihre jahrzehntelangen Beiträge denn rechtfertigt. Alles, was recht ist, aber wer derlei sozial gerecht nennt, ist entweder nicht mehr ganz bei Trost, kann nicht rechnen, oder aber er ist ausgesprochen zynisch, liebe Freunde. Und wer glaubt, diese Problematik ließe sich durch das Drehen an ein paar Stellschrauben oder zwangsweise Einbeziehung weiterer Beitragszahlergruppen, gegen deren Willen natürlich, bei Verbleib innerhalb des bestehenden Systems der umlagefinanzierten Rentenversicherung lösen, meine Damen und Herren, dem widerspreche ich entschieden. Das derzeitige umlagebasierte Beitragssystem suggeriert also eine Beitragsgerechtigkeit, die es nicht gibt und in Zukunft schon gar nicht mehr geben wird. Sie muss nicht zufällig auf einem Zwangssystem öffentlich-rechtlicher Beiträge betrieben werden, weil die Menschen sonst dem System in Scharen fliehen würden, um ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Das aber, genau das, lässt der Staat nicht zu und nennt das sozial. Und das löst man nicht dadurch, die anderen, die in dieses nicht zukunftsfähige und nicht mehr zeitgemäße System noch nicht einzahlen müssen, nun auch noch zwangsweise integriert. Es ist nicht klug, ein krankes System immer weiter mästen zu wollen, liebe Freunde. Damit schafft man letztlich nur eine sozialistische Lösung nach dem Modell der Bürgerversicherung. Das wollen hier in unserem Land schon die Linken, das wollen die Grünen, die Sozialdemokraten und weite Teile der Union auch. Wir sollten diesem Irrweg nun nicht ebenfalls auch noch anhängen. Das Umlagesystem wird dadurch immer noch nicht gerecht. Es wird immer noch nicht dem Äquivalenzgedanken entsprechen, der dem Beitragsdenken zugrunde liegt. Und effizient wird es schon gar nicht sein. Was also sollte stattdessen getan werden, wenn wir eine wirkungsvolle und zugleich sozial gerechte, zukunftsfähige Lösung haben wollen? Ich bin mir sicher, es geht nur mit einer freiheitlichen Lösung, in der wir zwei Dinge tun müssen. Erstens müssen wir die Menschen Schritt für Schritt in eine selbstgewählte, freie Form ihrer Altersvorsorge entlassen. Das muss nicht zwingend kapitalgedecktes Sparen sein, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wer beklagt, das gelinge doch kaum jedem perfekt, der vergleiche bitte mit den eklatanten Schwächen des bestehenden Systems und beurteile für sich, wo wohl die größeren Schwächen liegen. Ich behaupte nicht, dass das die perfekte Lösung ist, weil es die nicht gibt. Aber es ist allemal die weniger schlechte Lösung, denn die wir haben, ist die schlechteste von allen. Für die das aufgrund bestehender individueller Handicaps nicht schaffen, kommt in Wahrung seiner subsidiären Funktion der Staat in seiner Funktion als Sozialstaat auf. Und zwar, wenn wir gerecht sein wollen, aus allgemeinen Steuermitteln, denn dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht die Aufgabe einer Gruppe von Zwangsbeitragszahlern, liebe Freunde. Zweitens, und das gehört zwingend dazu, müssen wir diesen Systemwechsel weg vom zwangsfinanzierten Umlagesystem zwingend mit einigen fundamentalen Veränderungen unseres Steuersystems begleiten. Denn die Lösung kann nun keinesfalls darin bestehen, ich glaube, das leuchtet auch jedem sofort ein, den viel zitierten kleinen Mann nun eben nicht mehr via Beitragszahlung auf sein Arbeitseinkommen, sondern stattdessen in gleicher Höhe via Steuerzahlung auf sein Arbeitseinkommen zu belasten. Die Steuerfinanzierung darf eben nicht so aussehen, dass die gleichen Arbeitnehmer dann künftig an Steuern entrichten, was sie bislang als Beiträge entrichtet haben. Damit wäre nichts gewonnen, das wäre das hinlänglich bekannte Spiel, eine Tasche rein, andere wieder raus, und dafür treten wir als Alternative für Deutschland nicht an. Unser Steuersystem, genauer unser gesamtes derzeitiges Abgabesystem über die Steuern hinaus, krankt an einer geradezu perversen Belastung des Produktionsfaktors Arbeit und hier insbesondere der einfachen, gewöhnlichen, nicht selbstständigen Arbeitnehmereinkommen. Und zwar schlicht aufgrund der Tatsache, dass man dort am einfachsten zugreifen kann. Und das ist in höchstem Maße ungerecht. Währenddessen, liebe Freunde, gibt es eine große Zahl an Menschen, die leben ganz vortrefflich, und ich kenne einige von denen, von diversen Kapitaleinkünften, ohne dabei allzu schmerzhaft mit staatlichen Abgaben belastet zu werden. Und so leben wir in einer geradezu himmelschreiend ungerechten Steuerwelt, mit der quasi eine Klassengesellschaft immer weiter zementiert wird. Während die einen arbeiten und arbeiten und arbeiten und doch, nicht zuletzt aufgrund der Abgabelast, niemals auf den grünen Zweig kommen, fahren andere, die woher auch immer gut situierten, schon mittags mit ihren schicken Luxus-Cabriolets auf den Golfplatz und widmen sich den diversen Annehmlichkeiten des Lebens der eben besser Betuchten. So geht das nicht. Es kann nicht angehen, dass einerseits Millionen von Menschen, obwohl sie arbeiten, kein Geld haben, um zum Beispiel in diesem Sommer mal für eine Woche in Sommerurlaub zu fahren. Das können sich nämlich ziemlich viele nicht leisten, während zugleich die Robinson-Clubs der Luxusurlauber bestens gebucht und besucht sind. Und legen Sie mir das nun bitte nicht als linken Klassenkampf aus. Ich stelle nur fest, was ist. So wenig wie ich der eiskalte Neoliberale bin, als sie mich manche ja so gerne darstellen, weil sie ihre Schubladen brauchen, so wenig bin ich auch linker Klassenkämpfer. Darum geht es mir nicht. Ich bin Verfechter sozialer Marktwirtschaft auch in der Altersvorsorge durch und durch. Und ich habe mir ein untrügliches Gefühl für Ungerechtigkeit bewahrt, das ich schon zu Kindertagen entwickelt habe. Ich hatte eine Kindheit in Essen-Holsterhausen, damals einem Arbeiterviertel, bei Schulbesuch in Essen-Bredeney, dem reichsten Viertel der ansonsten nicht mit Reichtum gesegneten Stadt. Das prägt, meine Damen und Herren. Wir brauchen ein Steuersystem, das einfache Arbeit deutlich entlastet und Kapitaleinkünfte und ich betone Luxuskonsum deutlich stärker belastet. Dafür sollten wir uns einsetzen, parallel zur skizzierten Umstellung der Altersvorsorge weg vom Beitragssystem hin zur regelhaft privaten Altersvorsorge. Das, liebe Freunde, ist die Richtung, die ich mir wünsche für unser Land, die für die Programmatik unserer Partei. Das ist freiheitlich und sozial zugleich, und das ist unsere Aufgabe, diese beiden Punkte miteinander zu vereinen. Denn das ist das, wofür wir stehen. Wir sind in der Tat soziale Bürgerpartei und wir sind zugleich freiheitliche Bürgerpartei. Und das muss man sinnvoll unter einen Hut bringen. Und so geht das. Wir müssen an das gesamte Abgabesystem ran, sonst wird das nichts. Und da muss man sich Zeit für nehmen. Mögen die Medienvertreter nun also rätseln, welches Etikett sie mir in dieser Richtung künftig anheften. Neoliberal ist das gewiss nicht, links- und staatspaternalistisch ist es auch nicht. Ein kleiner Tipp, vielleicht mal wieder Wilhelm Röpke lesen, einen großen Deutschen, den die Nazis damals wegen seiner Gegenwehr gegen deren aufkommende Barbarei ins Exil getrieben haben. Da können Sie lesen, wo sowas herkommt. Liebe Parteifreunde, dieses sozialpolitische Thema ist von großer Wichtigkeit. Und auch das Aufgreifen, was wir eben an Diskussion hatten bei der Tagesordnungsdebatte, wir werden uns hier die Zeit nehmen, die wir brauchen, um unsere sorgsam abgestimmte Konzeption fertig zu entwickeln, ehe es Beschlussreife hat und dann auf einem Parteitag auch beschlossen werden kann. Ich begrüße wegen der Wichtigkeit dieses Themas ausdrücklich den Vorschlag, dazu zum geeigneten Zeitpunkt einen Schwerpunktparteitag abzuhalten. Das wird der Bedeutung dieses Themas gerecht, und genau so sollten wir das auch machen. Ich kann, das wird im Saal vermutlich jeder verstehen, meine Ausführungen dazu nicht schließen, ohne das Thema zugleich in den noch größeren Kontext der aktuellen Lage unseres Landes zu stellen. Denn natürlich liegt die Frage nahe, was wird uns denn die beste sozialrenten- und steuerpolitische Konzeption noch nutzen, wenn unser Land durch die desaströse Politik der Bundeskanzlerin und ihrer dilettantischen Entourage in ihrem multikulturalistischen Wahn immer weiter zugrunde gerichtet wird. Machen wir uns das mal klar. Wir leben inzwischen in einem Land, in dem ein Innenminister, der versucht, geltendes Recht durchzusetzen, indem er Menschen, die ein Einreiseverbot haben, die Einreise auch wirklich verbieten und das Verbot an der Grenze endlich durchsetzen möchte, dafür in einen heftigen Disput mit der Regierungschefin gerät, die bereits damit nicht einverstanden ist und der überdies auf vollständiges Unverständnis für die Einhaltung geltenden Rechts beim Koalitionspartner SPD trifft. Derlei mag vielleicht in einer Bananenrepublik nicht weiter erstaunlich sein. Aber das hier, liebe Freunde, das ist Deutschland. Deutschland ist eigentlich ein zivilisierter Rechtsstaat und keine Bananenrepublik. Der Innenminister fordert die Durchsetzung geltenden Rechts und die Bundeskanzlerin wie der Koalitionspartner machen da nicht mit. Stattdessen werden wir durch eine Politik der de facto nach wie vor offenen Grenzen geradezu systematisch in genau jenen Kampf der Kulturen oder im englischen Original Clash of Civilizations hineingetrieben, den Samuel Huntington schon vor mehr als 20 Jahren angekündigt hat. Wieder einmal liegt eine verquere Ideologie dem zugrunde. Es ist die Vorstellung des Multikulturalismus, die viele politisch völlig naive Menschen, vor allem im wohlstandsverwöhnten und dekadent gewordenen Westen Europas, in die Utopie einer schönen, heilen Welt ohne Grenzen hineingetrieben hat. Viele, viel zu viele Menschen hängen dieser No-Borders-Ideologie an. Und sie werden darin noch bekräftigt von wichtigen Multiplikatoren. Ich denke da etwa an die Amtskirchen, die sich da hervortun. Und natürlich all die politisch Engagierten, deren Handeln noch auf den Idealen der links-rot-grün verseuchten 68er-Denke beruht. Oh ja, ich wiederhole diesen Begriff, ich werde das noch so lange und immer wieder tun, wie es notwendig ist, die Zeitenwende von dieser Denke durchzusetzen. Das werde ich wieder und wieder tun. Mich haben nämlich eben Pressevertreter gefragt, ob ich wieder vom links-rot-grün Versifften sprechen werde. Ich habe gesagt, ich mache das so lange, solange wir das haben. Wenn wir das los sind, höre ich auf damit. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit. Es sind die, die wir oft als Gutmenschen bezeichnen, was ein nicht recht zutreffender Begriff ist. Dieses ganze Denken beruht, und das ist der Kardinalfehler, auf einem rein gesinnungsethischen Ansatz. Politik aber muss verantwortungsethisch denken und handeln, sonst wird sie unweigerlich ein Desaster. Ein Desaster, das wir derzeit aus genau diesem Grund erleben. Und inzwischen werden immer mehr Menschen wach, und das sehe ich mit Freude. Immer mehr Menschen wach und beginnen zu verstehen, was Frau Merkel und ihre ganze Multikulti-Entourage hier angerichtet haben und immer noch weiter anrichten. Leider geht diese Saat durchaus immer noch auf. Vor einiger Zeit, ist noch nicht lange her, sah ich einige noch sehr junge Demonstranten am Rande einer unserer Veranstaltungen. Nach meiner Einschätzung waren das noch Schüler. Die hielten ganz beseelten Blickes ein Plakat in die Höhe, auf dem geschrieben stand: Wer in Grenzen denkt, ist begrenzt im Denken. Sehen Sie, da ist die ideologische Indoktrination in reinster Form aufgegangen. Diesen jungen Menschen, und ich fürchte, das sind deutlich mehr als dieses verlorene Häuflein, hat offenbar nie jemand den kulturellen Ursprung und Sinn der Existenz von Nationalstaaten erklärt. Das haben die in der Schule schlicht nicht mehr gelernt. Und es hat ihnen auch niemand gesagt, dass Staaten auch Grenzen haben müssen, um fortbestehen zu können, und warum das nicht von übel, sondern wünschenswert ist, nicht zuletzt und sogar für sie selbst als junge Bürger ihres Staates ganz besonders. Hätte Ihnen das jemand erklärt? Die Frage liegt nahe, wo denn? In der Schule passiert das exakte Gegenteil. Dort wird eher gelehrt, warum wir eine gefährliche Partei sind. Hätte man Ihnen das erklärt, so hätten Sie vielleicht an ganz anderer Stelle demonstriert, etwa vor einem Parteitag der Linken, der Grünen oder der SPD oder auch vom Bundeskanzleramt. Und Sie hätten dort auch ein ganz anderes Plakat in die Höhe hochgehalten, auf dem stünde zum Beispiel geschrieben, weil wir keine Grenzen haben und keine Grenzen setzen, haben wir grenzenlose Probleme. So ein Plakat würde ich mir wünschen. Wenn nur mehr Menschen das verstünden und es so forderten und durchsetzten, hätten wir weit weniger Probleme. Daran, dieses Bewusstsein zu schaffen, liebe Freunde, arbeiten wir Tag für Tag. Wir schaffen damit in diesem Land eine heilsame Unruhe und das gelingt uns wirklich exzellent. Ich will mir lieber gar nicht vorstellen, was in diesem Land erst los wäre, wenn die AfD nicht als politisch höchst erfolgreiches Korrektiv wirken würde, das die hier schon viel zu lange Regierenden zu Korrekturen zwingt, die sie von sich aus garantiert niemals vornehmen. Lassen Sie sich aber bitte von den ganzen wolkigen Absichtserklärungen, die ständig von der CSU, insbesondere von der verbreitet werden und die nun auch auf dem EU-Ratsgipfel in Brüssel Einzug hielten, nicht täuschen. Es passiert da nichts, außer dass man nur wortreich bekundet, nun endlich das tun zu wollen, was wir, die AfD, von Anbeginn der Krise anfordern. Das ist witzig. Wir fordern das, was die da jetzt in Brüssel vorgeben, tun zu wollen, als vage Absichtsbekundung, seit 3 Jahren. Und was sind wir dafür verunglimpft worden? Mittlerweile ist das dann das Ergebnis eines Brüsseler Ratsgipfels. Rein verbal natürlich machen werden die das nämlich nicht. Immer dran denken, nicht an ihren Worten, an ihren Taten sollt ihr sie messen. Meine Damen und Herren, die sinistren Ideologen des Multikulturalismus und der systematisch betriebenen Auflösung von Staatsgrenzen haben Namen. Ich erspare mir, die hier zu nennen, jeder kann sie sich denken. Es sind übrigens Menschen, das fällt mir auf, die ganz überwiegend kinderlos sind. Es sind oft Menschen, die weder zur Eigenliebe fähig sind, noch zur Nächstenliebe, noch zu wirklicher, nicht geheuchelter Empathie. Und wer dabei an die Kanzlerin denkt, dem kann ich das nicht absprechen. Diese Menschen, und die Frau ist ja nicht allein, diese Menschen halten sich für eine intellektuelle Avantgarde des kommenden strikt multikulturellen Europa. Und wer sich ihnen in den Weg stellt, wird von ihnen, wir alle kennen das, als verbohrt, ewig gestrig, reaktionär, gar rechtsextrem verunglimpft. Sie leiten ihre politische Daseinsberechtigung aus ihrer Ideologie ab und meinen, dafür müssen auch Opfer hingenommen werden. Auch diese Opfer haben Namen. Sie heißen in unserem Land zum Beispiel Maria, Mia oder Susanna, um nur 3 unendlich traurige Fälle zu nennen. Sie werden beweint von ihren Nächsten, die den Verlust ihrer Liebsten wie auch nicht verwinden können. Für die Apologeten der No-Borders-Ideologie ist das der vermeintlich höheren Ziele wegen hinzunehmen. Und natürlich weisen sie wie immer jede Verantwortung strikt von sich. Liebe Freunde, an dieser Ideologie ist, wie schon bei den ganzen tief inhumanen, fürchterlichen und oft tödlichen Ismen des 20. Jahrhunderts, praktisch alles falsch. Und diese Leute sind vor allem auch keineswegs die intellektuelle Avantgarde, für die sie sich halten. Ganz im Gegenteil. Die Zeit geht über sie hinweg. Noch eine kurze Weile mögen sie hier mit ihren ganzen faulen Tricks die Geschicke bestimmen. Aber ich sage, deren politisches Ende ist nah. Wir können das sehen, überall in Europa. Wir haben die Vorboten überall. Der Multikulturalismus ist der ideologische Grundirrtum des frühen 21. Jahrhunderts. Und wer genau hinsieht, erkennt bereits, wie die Zeit über diese weltfremde Ideologie und Utopie hinweggeht. Liebe Freunde, jede Veränderung, jede große Veränderung nimmt immer ihren Anfang in den Köpfen der Menschen. Und sie nimmt ihren unaufhaltsamen Verlauf dann, wenn eine kritische Menge an Menschen, eine kritische Menge an Zumutungen, an Lügen, an offenkundiger Manipulation nicht mehr zu ertragen bereit ist. Dann, wenn die Dinge offenkundig anders sind, als sie von der Staatsführung und ihnen ergebenen Medienvasallen Tag für Tag verkauft werden, dass die Menschen ihre permanente Entmündigung nicht mehr hinzunehmen bereit sind und der Apparat sich seine eigenen Märchen nicht mehr glaubt. Dann ist es Zeit für Veränderung, und da sind wir. Wer wüsste das besser als die Menschen im Osten unseres Landes, die die großen Veränderungen der Wende 1989 mutig und furchtlos herbeigeführt haben? Damals wurde der verlogene Narrativ des real existierenden Sozialismus von ihnen hinweggefegt. An uns ist es nun, den ebenso verlogenen Narrativ des buchstäblich grenzenlosen Multikulturalismus ebenso hinwegzufegen. Und genau das werden wir tun. Und wir lassen uns darin nicht aufhalten. Wir haben damit bereits begonnen und manchen geht es zu langsam. Ich sage, wir kommen gut voran. Es braucht ein Stück Geduld. Wir werden vielleicht noch eine Weile brauchen, aber wir kommen gut voran. In einem einzigen Punkt, das mag erstaunen, gebe ich Angela Merkel recht. Ja, ich weiß, das kann hier nur Verblüffende hervorrufen. Es verblüfft mich ja selbst. Aber von 99 Dingen, die sie falsch sagt, kann nur eine richtig sein. Auch ich bin nämlich der Meinung, wir brauchen dazu Europa. Wir schaffen das nicht ganz alleine, obwohl wir durchaus auch, darin schon wieder von Merkel mich unterscheidend, auch zu nationalen Alleingängen selbstverständlich bereit sein müssen, wenn die Lage es erfordert. Und in der derzeitigen Lage ist das notwendig. Aber grundsätzlich brauchen wir eine Politik mit starken Verbündeten in Europa. Die heißen aber ganz sicherlich nicht, wie Angela Merkel das glaubt, Jean-Claude Juncker oder Emmanuel Macron oder neuerdings auch Pedro Sanchez. Ich sage es klar, diese Herren sind nicht unsere Verbündeten. Meine Damen und Herren, mit diesen Leuten, Juncker und Co., geht Europa nur seinen alten Weg und seinen alten Narrativ weiter. Und es wird daran kaputt gehen, wenn wir dabei bleiben. Dieser Weg führt unweigerlich in den schleichenden Selbstmord Europas. Die, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, müssen, und mit denen das auch geht, die haben ganz andere Namen. Die heißen zum Beispiel Heinz-Christian Strache, Sebastian Kurz, Matteo Salvini und auch Viktor Orban. Das sind unsere Verbündeten, liebe Freunde, denn die haben wie wir die Zeichen der Zeit erkannt und die anderen haben das nicht. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Ich könnte dem so manchen weniger bekannten Namen, von dem man sicherlich noch viel hören wird, hinzufügen. Mit diesen Mitstreitern können wir das neue, das vitale und zukunftsfähige Europa bauen. Diese Mitstreiter wissen wie wir, dass es eine Festung Europa braucht, wenn wir nicht untergehen wollen in diesem Jahrhundert. Jawohl, eine Festung Europa, drunter geht das nicht. Um unsere Werte, unsere Zivilisation, unsere Geschichte und unsere Kultur zu bewahren. In Ungarn, in Österreich und neuerdings auch in Italien ist man da bereits einen ganz wichtigen Schritt weiter als hier bei uns in Deutschland. Dort hat die notwendige politische Umsetzung bereits eingesetzt, die auch wir brauchen und die wir in naher Zukunft, ich bin da absolut zuversichtlich, ich habe diesen Pessimismus anderer Leute nicht, auch hier hinbekommen werden. Freilich und ganz sicher ohne Frau Merkel und ihre ganzen Günstlinge. Das Alte ist immer noch nicht weg. Ich sagte das Alte. Um Missverständnissen vorzubeugen. Das Alte ist also immer noch nicht weg, aber es verschwindet gerade und das Neue entsteht mit steigender Geschwindigkeit. Liebe Freunde, ich schließe meine Ausführungen. Die AfD gehört zu Deutschland. Wir sind da. Im Bundestag, im bislang 14, ab Oktober dann in 16 Länderparlamenten, und zwar mit deutlich zweistelligen Ergebnissen, da bin ich mir absolut sicher. Wie zweistellig werden wir sehen, aber das wird was werden, liebe Freunde. Im Europaparlament und ganz wichtig zunehmend auch auf der kommunalen Ebene. Deutschland braucht die Alternative für Deutschland mehr denn je. Denn nur mit uns werden endlich auch in Deutschland die zwingend notwendigen Veränderungen Einzug halten, mit denen exemplarisch herausgegriffen Österreich und Ungarn längst begonnen haben. damit auch unser schönes, unser einziges, unser einzigartiges Land Deutschland die gute Zukunft Deutschland hat, die es verdient. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Geduld. Es musste diesmal etwas länger dauern wegen der programmatischen Ausführungen. Dankeschön.
Da kann man auch mal aufstehen.